So, wenn die Hunde bellen, soll es hier losgehen. Herzlich willkommen zur Juno-Ausgabe des Kulturcafés hier in Ulm. Wir haben uns zum Thema Sommerfestivals, riskanter Spaß mit Kultcharakter versammelt. Ganz kurz möchte ich mal die Riege vorstellen, die sich hier versammelt hat. Hallo übrigens auch an die Radiohörer, die uns gerade nicht sehen. Wir sitzen hier auf hell bestückten Sofas. Die Herren zumindest, ich habe hier nur so einen Hocker gekriegt, aber das soll uns nicht weiter stören. Zu meiner Linken sitzt der Bernd Leitner vom Summer Night in Laupheim beziehungsweise vom Donaufest in Ulm. Daneben sitzt der Dieter Bös von Coco, im Southside involviert und auch Barock am See hauptsächlich. In der Mitte Stefan Fischer vom Donaubeben, der Jüngste in der Runde. Dann Michael Gugelfuß vom Obstwiesenfestival in Ulm und der Lars Frick vom Ulmer Zelt. Ich bin Marc Huttenlocher, Schlagzeuger der Ulmer Kapelle Benzin und nebenbei tätig, also das heißt nebenbei, bei einem Unternehmen der ProSiebenSat.1-Gruppe. Wir machen viel Tourkooperationen und ich glaube mitunter deshalb wurde ich gefragt. Genau, die FreeFM-Kollegen, die das hier live übertragen, waren in der Ulmer Innenstadt zugegen und haben die Passanten gefragt, was sie so mit Festivals bislang am Hut hatten und wie sie ihre Festivals auswählen. Wir hören mal rein.
Auf welchen Festivals waren die Ulmer schon?
Also ich bin regelmäßig auf dem Afrika-Festival und natürlich am Ulmer Zelt.
Auf dem Fest in Karlsruhe. Einmal auf Summer Jam.
Chiemsee Reggae Summer und das Donaubeben. Das Greencore-Festival.
Hier in Ulm, Sommertagtraum.
Dieses Jahr habe ich noch nicht genau alles durchgeplant. Vielleicht wollten wir auf Tomorrowland fahren nach Belgien.
Auf dem Southside und auf Rock am See war ich schon, Rock am Ring. Und Open Air Frauenfest.
Ja, Splash Festival in Chemnitz in der Nähe.
Von welchen Kriterien macht ihr euren Besuch abhängig?
Also eigentlich ist es immer die Musik.
Die Entfernung natürlich, einfach das Line-Up und wer auch mitkommt von meinen Freunden. Allein würde ich nicht auf ein Festival gehen.
Coole Bands, gute Musik, in der Nähe sein.
Die Atmosphäre und dass es nichts zu teuer ist. Also Rock am Ring zum Beispiel, das ist aus meiner Sicht zu teuer.
Dass mir die Musik passt. Also ich muss die Bands mögen und kennen und manchmal ist es auch so, dass man auf ein Festival geht und dann unbekannte Bands sich davor schon angehört hat und die dann ganz gut findet.
Genau, den Punkt würde ich gleich mal ganz gerne aufgreifen, Bernd. Du bist ja fürs Donaufest zuständig. Da hat es ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, eine Neuausrichtung gegeben, aber so eine zumindest mal so ein Update, würde ich mal sagen. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie das Donaufest bisher so lief und was so der neue Gedanke dahinter ist.
Ja, ein Update hat es natürlich auch ein personelles gegeben. Es war früher, waren es im Prinzip zwei Personen oder eine Person, die das Booking gemacht haben für drei Bühnen und mittlerweile sind wir zu dritt, haben uns das aufgeteilt. Der Volkmar Klaus macht Klassik- und Literaturprogramm, der Rainer Markus Walter macht den Donausalon und die große Donaubastionbühne hier vorm Roxy. Und mein Part ist es, die Neumer Bühne zu bespielen.
Generell so die Frage nach dem Konzept in Ulm und Umgebung, gibt es ja dieses Jahr unfassbar viele, viele Events. Wie, also Lars, vielleicht mal an dich, der sicher die längste Veranstaltungsreihe irgendwie hier in der Runde hat mit dem Ulmer Zelt. Wie läuft so bei euch, also wie macht ihr euch Gedanken über die Zielgruppe, strukturelle Ausrichtung? Ihr seid ja dieses Jahr gefühlt zumindest auch ein bisschen jünger geworden als die letzten Jahre. Wie ist da so der Ablauf bei euch?
Naja, das kann ich gar nicht so sagen, weil wir anfangen zu planen, wenn bei den anderen meistens noch gar nicht klar ist, was genau passiert. Das ist schon am Anfang mal so ein bisschen ins Blaue hinein, dass wir gucken, was wollen wir haben, wo geht unser Wunsch hin und dann erst so im Laufe der Booking-Phase merkt man dann erst, was die anderen machen, kriegt es mit und guckt dann, wie man sich abstimmt. Dieses Jahr hatten wir die Konstellation zum Beispiel, dass wir die Donuts bestätigt gekriegt haben für den 26. Mai und ich habe dann schnell im Roxy angerufen und habe gesagt, nichts machen an dem Tag und dann sagten die, ja, da ist Donaubeben und dann haben wir halt dann schnell nochmal geguckt, wie wir das irgendwie entzerren können, aber das ist halt, glaube ich, was total wichtig ist hier in Ulm, dass wir uns da nicht gegenseitig auf die Füße treten, sondern dass wir halt gucken, wie können wir da möglichst aneinander vorbei planen und das hat funktioniert eigentlich immer besser.
Stefan, dann gleich an dich. Du warst ja jetzt quasi schon der Testballon irgendwie für die Festivalsaison. Du warst ja mit der Erste mit dem Ulmer Zelt. Wie lief es denn dieses Jahr und gab es, also vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, wo so eure Zielgruppe liegt und wie ihr euch darauf entsprechend vorbereitet.
Ja, die Donau-BM-Zielgruppe ist relativ jung, also zum Beispiel im Donaufest dürften wir jetzt relativ wenig Überschneidungen haben. Wir haben die Kooperation mit dem Stadtjugendring hier in Ulm, dadurch ist natürlich schon definiert, dass wir gerade den 14- bis 18-jährigen Bereich stark im Festival involviert haben, im Besucherbereich. Und wir schauen natürlich diesbezüglich auch, dass wir noch relativ viele Nachwuchsbands dabei haben, die ja primär auch jüngeres Publikum ansprechen. Und auch die Headliner-Auswahl muss so ein bisschen natürlich konform sein mit unserem Publikum. Es lief dieses Jahr so lala, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen aufgrund von bombastischem Wetter. Wir haben noch keine Abrechnung, das dauert ja immer ein paar Wochen, bis mal alle Rechnungen da sind und GEMA, KSK, bis die mal genau wissen, was sie jetzt eigentlich wollen. Und ich denke, wir dürften mit einer schwarzen Null am Ende rausgelaufen sein.
Michael, Vertreter des Umsonst und Draußens hier in der Runde. Wie bereitet ihr euch vor? Ihr müsst euch ja auf viele Eventualitäten vorbereiten, ja, sei es Wetter, also allein schon mal Camping, Gelände. Wie läuft bei euch so das Booking grundsätzlich, also um mal auf den Programmpunkt zu kommen? Habt ihr eine klare Vision, irgendwie solche Bands gehen nicht? Wie groß ist das Team? Wie sieht das so bei euch hinter den Kulissen aus?
Ja, also prinzipiell, das Booking läuft eigentlich ab wie bei jedem anderen Festival auch. Also mittlerweile, man macht sich so eine Wunschliste, was man gerne hätte, was man die letzten Jahre gesehen hat, was man vielleicht auch wichtig gesehen hat bei uns, wer da noch irgendeine größere Band supportet hat, dass man einfach schaut, okay, Support überzeugt uns, da könnte in Zukunft was gehen. Man ist ja auch ständig in Kontakt mit Agenturen oder auch mit anderen Veranstaltern, tauscht sich da immer aus. Und dann geht es eben so den normalen Gang, also letztendlich ganz normal Anfragen starten. Man hat natürlich schon im Hinterkopf, umsonst schon draußen, keine großen Eintritt gibt es ja nicht. Also das heißt, wir finanzieren uns Sponsoring in Teil, eben Essen und Getränke, und da hat man eben schon Erfahrungswerte, was man riskieren kann. Dieses Jahr zum 20. Jubiläum haben wir auch gesagt, okay, wir geben nochmal ein bisschen Gas, hoffen natürlich, dass es dann mit dem Wetter hinhaut. Und wenn es dann nach hinten losgeht, wird es natürlich schon schwierig. Klar, weil das ist einfach die Konstellation umsonst schon draußen. Kein Kartenvorverkauf, Situation, es regnet, kommt ja hin und wieder vor beim Off-Season-Festival. Da stehen wir dann gleich da und sagen, okay, die Leute kommen nicht, wenn es regnet. Auf der anderen Seite, wenn das Wetter gut ist, rennt sie dann natürlich die Bude ein. Wegen der Thematik, hauptsächlich weil Festival, weil es cool ist, in den letzten Jahren zu beobachten, so gerade wenn es regnet, kommen mehr die Musikinteressierten, die dann wirklich auch wegen den Bands tatsächlich kommen. Was mir persönlich wichtig ist, irgendwie schon so irgendwie so eine musikalische Erziehung auch, so was das Programm angeht. Also Obstschießen Festival macht die Gesamtheit beim Programm aus und nicht die einzelne Band, weil klar, wir können uns irgendwie keine Band leisten, die jetzt irgendwie jeder kennt. Also so, es kommen ja im Vorfeld immer, ja, hol doch nochmal die Sportfreunde, hol doch die Beatsteaks, aber das sind irgendwelche Aussagen, die wo einfach weit hergeholt sind, wo einfach nicht mehr realistisch ist. Selbst wenn die Band damals gesagt hat, ja, wir wollen unbedingt nochmal spielen, da ist mittlerweile immer so viel passiert, also die gingen ab durch die Decke, dann anderes Management, anderes Booking, da funktioniert das auch nicht mehr. Auch wenn jetzt irgendwie gesagt worden ist, okay, da haben wir Lust drauf, das finden wir eine coole Sache, aber da stehen mittlerweile so viele Faktoren dazwischen, die wir nicht mehr beeinflussen können, ja.
Du hast die Sportfreunde und die Beatsteaks erwähnt, da komme ich mal zum Dieter Bös, für den sind die Namen jetzt quasi mal eher so das Alltagsgeschäft, also sowohl für Rock am See als auch für Southside. Wie sind denn so grundsätzlich eure Vorläufe? Also Southside steht jetzt vor der Tür, plant ihr schon 2013, habt ihr 2013 fast schon irgendwie im Sack oder wie ist da so der Status quo?
Ich musste eben wirklich schmunzeln bei den Vorgaben, weil mir geht es genauso. Nur bei mir kommen auch für Rock am See dann Besetzungswünsche. Ja, warum holt ihr nicht mal die Red Hot Chili Peppers? Mit Metallica hat es doch auch mal geklappt. Das sind dann Sachen, was ein wunderbarer Wunsch war und eine tolle Band, die dann mal wirklich funktioniert hat. Auch bei uns gibt es Programmwünsche, die wir nicht immer erfüllen können. Beim Southside ist es da etwas einfacher, weil es eines der führendsten Festivals in Deutschland ist. Und da reden wir jetzt schon mit Bands für nächstes Jahr. Da haben wir schon 2, 3 Headliner auf unserer Wunschliste, von denen wir ausgehen, dass es realistisch wird und dass die dann spielen. Also die Vorläufe sind etwas länger, wie bei den Kollegen auch. Und was wir beobachten, das ist ganz klar, die Zusagen kommen alle nicht so zügig, wie wir das als Promoter gerne hätten. Die Agenturen spielen auch ihre Spielchen und dann kommt dann irgendwann Ende des Jahres, wenn man Glück hat, vor Weihnachten noch die erste wirklich verbindliche Zusage. Das ist so meine Erfahrung.
Kannst du mal umschreiben, wie viele Leute jetzt bei so, weiß nicht, jetzt ich nehme mal eure Hausproduktion in Anführungsstrichen Rock am See, wie viele Leute da involviert sind?
Das Booking mache ich. Das ist keine, ist kein Hexenwerk, das ist
Chefsache quasi.
Das sind 7 Bands, die in Konstanz spielen und ich, also in diesem Moment bin ich in der glücklichen Lage, dass ich den Headliner für nächstes Jahr schon weiß. Nicht nur, dass ein tolles Programm für dieses Jahr feststeht, aber das ist sehr selten. Eigentlich weiß ich meinen Rock am See Headliner. Rock am See beschließt ja immer die Saison Ende August, dieses Jahr ist am 1. September und dann weiß ich den Headliner im Idealfall im Oktober, November. Und dass ich jetzt für nächstes Jahr schon den Headliner kenne, das ist eine Sondersituation. Bringt mir aber nicht viel, weil ich frühestens im September, Oktober den Headliner bekannt gebe. Aber ich habe halt den Stress nicht mehr, mich um jemanden kümmern zu müssen, der das Festival beschließt dann nächstes Jahr.
Vielleicht kann ich das mal in die Runde geben. Es ist ja sicher, also wenn man jetzt so viele Festivals im Umkreis hat, ich nehme jetzt auch mal Konstanz bzw. Southside als weiteren Umkreis mit rein, gibt es ja sicher Überschneidungen in Sachen Bands, die man gerne hätte. Ja? Und das ist ja also kaum vorstellbar, dass jetzt eine Band auf 3 Festivals von den hier genannten spielt. Wie ist da, wie stimmt man sich da ab? Oder ist das einfach so, wer zuerst kommt, mal zuerst? Gibt es einen Freiwilligen in der Runde, der das Thema mal, der Lars greift entschlossen zum Mikro?
Ja, ich glaube, es geht nicht so sehr darum, wer zuerst da ist, sondern es geht schon ein bisschen darum, wer am meisten zahlen kann. Und der kann auch die Vorgaben machen. Das ist für uns natürlich als kleinere Festivals, wie es Zelt oder jetzt Obstwiese, immer die Schwierigkeit. Also, ich sag mal, ein stehender Satz, den ich ungefähr 40 Mal im Jahr höre, ist, wir würden gern zu euch kommen, aber wir müssen erstmal warten, ob das Haushalt bestätigt oder nicht, und das ist natürlich was unsere Arbeit tierisch behindert. Also dieser Gebietsschutz ist natürlich in Teilen nachvollziehbar, gerade bei den großen Sachen, aber sag mal, eine Band, die beim Southside nachmittags um 2 spielt, kann eigentlich auch im Zelt spielen, ohne dass das dem Southside wehtut. Deswegen sind das so Sachen, wo einfach natürlich es daran ausgerichtet ist, wer am meisten zahlt oder eben halt auch die beste Präsenz hat. Das ist natürlich auch klar, es ist ja nicht nur das Geld, was einen zu Southside zieht, sondern es ist natürlich auch eine ganz andere mediale Öffentlichkeit.
Das nehme ich natürlich gerne auf, weil dadurch, dass ich auch Programm mache für das ZMF in Freiburg, ein Zeltfestival oder eben Rock am See und andere Festivals, ich selbst als Partner vom Southside auch schon drunter habe leiden müssen unter dieser Vorgabe, dass wir beim Southside eine ziemlich strikte Politik verfolgen. Und ich habe schon wirklich lange Diskussionen mit meinem Partner Volkert Koopmans von Scorpio in dieser Richtung geführt. Manchmal, in wenigen Ausnahmen, ist es mir gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass ich bin deiner Meinung, es macht wirklich nichts aus, es wird niemanden davon abhalten, zum Southside zu gehen, weil wenn die Band, die da nachmittags um 16 Uhr spielt, auch beim Ulmer Zelt ist oder bei uns bei Rock am See spielt, aber in der Gesamtheit ist es zu kompliziert und es ist schon dieses Alleinstellungsmerkmal vom Southside, dass da die coolsten Bands sind und die besten Bands und dass die Leute sich einfach auf dieses ausgefeilte Programm verlassen können, dass man sich da wirklich viel Gedanken macht. Und da bin ich so hin und her gerissen mit Zustimmung zu dieser strikten Politik und manchmal bin ich auch gern dafür, das aufzuweichen und im Einzelfall dann nochmal nachzuhaken. Die Agenten wollen es ja nicht anders. Die warten ab, bis sie Southside-Bestätigung haben.
Klar, das ist ein Thema, Gebietsschutz. Ich habe die Erfahrung gerade mit Southside schon gemacht und ich bin da auch schon des Öfteren auf offene Ohren gestoßen. Also zum Teil lief es dann auch damals ein gutes Beispiel, Mando Diao hat Southside bestätigt, haben dann an dem Wochenende, wo wir waren, noch in der Schweiz bestätigt, konnten dann uns noch mitnehmen, sozusagen, konnten wir uns noch ranhängen und da haben sie dann auch gesagt, okay, komm, wir machen euch die Auflage, geht halt erst damit raus, wenn Southside läuft, haben wir dann auch gemacht, das ist eh unser Ziel, wir gehen in die Werbung zum Southside, da hat man 60.000 Leute, potenzielle Festivalgänger da, und dementsprechend nimmst du das natürlich mit. Matzen war auch so ein Thema, wo dann, ist ja eine Scorpio-Band, da läuft es dann wieder einfacher. Von daher.
Aber die bekommt man ja alle. Also egal, ob Southside oder nicht. Also denn wenn man Matzen oder sowas, wenn man die anfragt, dann ist Southside-Gebietsschutz kein Thema.
Ja klar, da verdienst du Geld. Ja. Deswegen wird es dann wieder hinten ein Stück weit angehängt. Also es ist ganz klar, ein Stück weit nachvollziehbar bei den großen Themen, wie es der Lars gesagt hat, aber bei den kleineren Themen bin ich auch nicht unbedingt dabei. Aber man muss natürlich die Politik auch ein Stück weit respektieren. Und wenn man das Programm Jahr für Jahr ansieht, dann ist es einfach Bombe. Also da gibt's nichts dran zu rütteln, und den Status will man sich natürlich schon halten. Ja.
Aber läuft man dann nicht Gefahr, also wenn man jetzt so einen Gebietsschutz ganz rausnehmen würde, zum Beispiel, ich glaube, der Stefan hat da einen Erfahrungswert mal gemacht, dass eine Band von einer, ja, sagen wir mal, geldgierigen Agentur, um es mal etwas überspitzt darzustellen, halt wirklich so innerhalb von 4 Wochen auf 5 verschiedene Festivals im Umkreis von 100 Kilometer gebucht wird. Die Gefahr besteht ja grundsätzlich auch, oder?
Ja, also ich werde jetzt hier sicher keinen Namen nennen, aber bei uns war vor 3 Jahren der Fall, dass uns ein nationaler deutscher Act angeboten wurde für das Donaubeben. Wir haben das damals dann aber aus diversen Gründen abgelehnt, und ich bin inzwischen sehr froh, weil derselbe Künstler einfach für 2 Veranstaltungen im Landkreis, also ab Donaukreis und Landkreis Göppingen, für das Wochenende danach auch angeboten wurde, dort auch gebucht wurde, und das wäre dann einfach ein Act, der hier auch im Roxy locker 800 bis 1000 Leute inzwischen ziehen würde, ist das einfach innerhalb von 30 Kilometer 3-mal ein Wochenende abkassieren, einfach lächerlich, und da gibt dann ein Gebietsschutz ja wieder Sinn.
Klar, bin ich vollkommen bei dir, ganz klar. Sehe ich vielleicht da als umsonst schon draußen ein bisschen lockerer, weil ich ja keine Karten verkaufen muss. Klar, unter dem Gesichtspunkt vielleicht natürlich schon etwas leichter oder auf die leichtere Schulter zu nehmen. Aber ein gutes Beispiel: vor 2 oder 3 Jahren hatten wir Get Well Soon zusammen mit dem Ulmer Zelt in einem Jahr. Das war das Jahr, wo die durchgestartet sind, also wo die dann in die Platte kamen, wo die ab durch die Decke gingen. Wir hatten das Jahr davor schon mehr oder weniger entdeckt. Die hatten dann durch die Obstis ihren ersten Intro-Artikel und so, und da ging es eben bei denen so los. Und ich denke, das hat sich aber auch ganz gut ergänzt. Wir sind dann eben auch später raus mit denen, auch wenn Ulmer Zelt rum war. Und das war dann jetzt nicht irgendwie ein großes Problem. Auch
für euch nicht. Ja, zu diesem Gebietsschutz wollte ich sagen, wie wir jetzt feststellen, es ist ja eine zweiseitige Sache. Wenn die Agentur sagt Gebietsschutz, wir als Veranstalter können ja auch sagen, ja, wenn du als Donaubeben sagst, dann aber hier 50 Kilometer, man muss ja nicht auf 300 Kilometer irgendwo definieren, den Radius. Und meine Argumentation bei den Agenten ist oft, bei deutschen Bands, die nur in Deutschland ihr Geld verdienen können, da sehe ich das nicht ein, dass die dann nur auf 4 Festivals spielen können oder 2-mal Ring Park oder Hurricane Southside. Das müssen die mit sich dann ausmachen, ob sie wirklich den Rest vom Sommer dann Däumchen drehen wollen oder ob es nicht sinnvoller ist, dann B-Festivals, kleinere Festivals zu spielen und eine schöne Saison zu spielen. Das ist ihre Politik, aber es geht ja wirklich nicht an, dass man 4 Kilometer weiter beim nächsten Festival dieselben Headliner hat, nur weil der Agent keine Landkarte hat oder was auch immer.
Genau, Festival ist ja inzwischen, also gibt ja viele Festivals, wo man inzwischen das Gefühl hat, es ist eher ein Familienevent als denn jetzt ein Treffen verschiedenster Bands. Bernd, gerade bei euch ist es ja, ist ein sehr buntes Rahmenprogramm, mehrere Bühnen, sicher auch kulturell relativ anspruchsvoll und relativ facettenreich. Wie viel Aufwand steckt bei euch dahinter? Wie ist so die Konstellation bei euch? Wie seid ihr personell aufgestellt und strukturell?
Entschuldigung. Ich denke, im Vorfeld sind wir 7 Leute, wir 3 künstlerischen Leiter und die Mädels im Büro. Am Festival selber arbeiten, glaube ich, über 150 Menschen dann mit in der Logistik, in der Technik, in der Gastronomie. Du hast es angesprochen, Familien-Event, da geht natürlich das Donau-Festival auch ein Stück weit hin. Zum ersten Mal dieses Jahr 2 Familienkonzerte am Sonntagnachmittag. Weil wir einfach sagen, wir als Donaufestival, wir gehen mit Steuergeld der Ulmer und Neumer Bürger um, und die müssen einen Mehrwert davon haben. Es kann nicht sein, dass wir irgendwie die Kohle zum Fenster rausblasen und es interessiert keinen. Und daher kam die Idee, Familienkonzerte zu machen, zu sagen, okay, wir schauen auch, dass Familien am Sonntagnachmittag einen neuen schönen Nachmittag verbringen können.
Inwiefern, um mal zu einem Thema zu kommen, das sicher für alle hier relevant ist, wahrscheinlich für Lars eher noch am wenigsten im Zelt, ist das Thema Wetter. Wie ist es bei euch? Ich meine, gerade wenn ihr auf Familien geht, ist es sicher ja, also ist für euch ein Sommer mit hohem Sonnenanteil sicher bares wert.
Ganz klar, die Open-Air-Geschichten beim Donaufest sind absolut wetterabhängig da hoffen wir einfach drauf, dass das Donaufest mal wieder beglückt wird vom Wettergott.
Michael, du hast vorher schon kurz angerissen, ihr als umsonst und draußen seid ja sicherlich im Gegensatz zu Vorverkaufsfestivals, zu jetzt einem Southside, das schon ausverkauft ist im Vorfeld oder im Ulmer Zelt, das zumindest überdacht ist, ja viel stärker wetterabhängig, schätze ich mal. Wie ist das so bei euch? Also guckt ihr schon, wenn ihr den Termin macht, auf die langfristige Wettervorhersage oder kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben alles schon probiert. Also wir sind schon nach dem Mond gegangen, wir haben Leute befragt, wir haben Statistiken geschaut. Letztendlich bringt es nicht viel. Also dieses Jahr wieder ein gutes Beispiel. Vor ein paar Wochen sitze ich dran, dann lese ich irgendwo Spiegel Online oder so, kam langfristige Wettervorhersage für den Sommer. Wird super Sommer. Und dann war so eine Zeitleiste dran. Juli, Bombe. August, Bombe. 23.8. Gewitter und Blitze. Und dann habe ich gedacht, jawohl, das fängt ja schon wieder super an.
Ihr seid Ende August dieses Jahr, ne, um es dazu genau, zu sagen.
Genau, 23. bis 25. August dieses Jahr.
Ja. Wie macht sich sowas bemerkbar in Zahlen? Ich kann mich an ein Jahr erinnern, als Polarkreis 18 bei euch waren und The Virgins, beides zu dem Zeitpunkt Bands, die sicher auch nicht ganz günstig waren. Wie macht sich sowas in Zahlen bemerkbar an Leuten? Also wie hoch ist da euer Defizit?
Ja, letztendlich bei gutem Wetter hast du halt der Platz voll mit 5.000 bis 7.000 und bei Regen hast du halt noch 3.000, 3.500, wenn es gut läuft. Klar, das ist natürlich schon, wenn der Headliner spielt, das ist irgendwie so, da kommen dann die Leute und gehen dann wieder. Uns fehlt dann halt ein wichtiger Part. Wir finanzieren uns hauptsächlich durch Essen und Getränke. Das heißt, wenn die Leute halt nur eine Stunde da sind oder 1.5, dann trinken die vielleicht 1-2 Bier und nicht 5 oder 6. Und natürlich, klar, das schlägt dann bei uns extrem zu Buche. Ja.
Stefan, ihr hattet dieses Jahr Glück mit dem Wetter. Wie ist es bei euch? Also trotz Vorverkauf, macht sich das bemerkbar? Wie hoch ist so der Anteil in der Abendkasse von spontanen Leuten, die vorbeikommen?
Dieses Jahr war der Anteil Vorverkauf Abendkasse 2/3, 1/3. Wobei der Vorverkauf lokal hier in Ulm erst unmittelbar vorm Festival anzogen hat an lokalen Vorverkaufsstellen. Wir hatten bis wenige Tage vor dem Festival lediglich 300 Karten verkauft und hatten alle schon massiv Panik, wobei über 200 von den Karten einfach nach ganz Deutschland gegangen sind, was wir wiederum als Bestätigung für uns empfunden haben. Und in Ulm lief fast gar nichts und wir haben dann auch versucht, das zu analysieren und viele haben halt gesagt, wir haben jetzt 2 Euro Unterschied vor Verkauf Abendkasse, dass sie gesagt haben, okay, der kleine Unterschied, sie wollen erstmal abwarten, ob das Wetter passt und wir hatten dann jetzt ja dieses Jahr Gott sei Dank ein Bombenwetter.
Dieter, inwiefern ist das für euch ein Unterschied? Also auch wenn ihr ein ausverkauftes Festival habt, wenn ihr schon wisst, es gießt in Strömen, ihr hattet ja ein Jahr mit diesem heftigen Gewitter, wo ihr auch das Zelt, glaube ich, abbauen musstet oder evakuieren. Erzähl doch mal kurz, wie das in dem Jahr lief und was es für euch an Schwierigkeiten mit sich bringt.
Naja, vom Southside jetzt gesprochen, da hatten wir vorletztes Jahr die übelsten Regenfälle, die seit Aufzeichnung des Regens überhaupt zu verzeichnen waren. Und da waren die Leute ja noch irgendwo so gut drauf, dass sie gesagt haben, hey, wir haben das überlebt, jetzt kann uns gar nichts mehr was anhaben. Und letztes Jahr war es auch wieder wirklich, zugegeben vom Wetter her, übelst. Keine Sonne, viel Regen, aber man war sehr entspannt, weil es war überhaupt nicht so schlimm wie das Jahr davor. Mir würde mal ein trockenes Southside, nicht nur mir, sondern den anderen 55.000 auch ein trockenes, sonniges Southside guttun. Aber sowohl bei Rock am See als auch beim Southside, da ist das Wetter zweitrangig. Da guckt man wirklich auf das musikalische Programm, findet es gut und kauft sich das Ticket vorher, weil es ist ausverkauft. Und Rock am See gibt es noch Tickets, aber es wird ausverkauft werden, da sind wir so gut wie schon seit langem nicht mehr, was die Tendenz angeht. Da darf man nicht zu lange warten und sagen, wenn das Wetter aber nicht gut ist, das ist klar bei einem Umsonst und draußen, dann stellt man sich halt in den Regen, wenn einem die Band gefällt, aber das macht man halt nur für diese Zeit, wo die Band spielt. Was soll man da auf einem Festival machen? Bei uns hat man Gott sei Dank diese Möglichkeiten, dass man sich vorher dann darum informiert.
Aber müsst ihr mehr Helfer holen, braucht ihr mehr Leute? Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ihr genau wisst, irgendwie da geht die Welt unter quasi.
Nee, wir brauchen nicht mehr Helfer. die Leute sind da, die müssen andere Arbeiten dann erledigen und die müssen vielleicht dann auch länger arbeiten, weil es eben Unterlagen, also Grund zu befestigen gibt oder Straßen anders abgeflattert werden müssen und Ersatzparkplätze geschaffen werden. Man muss da schon natürlich der Tatsache Rechnung tragen, dass das eine bis gerade vor 2 Jahren eine ganz üble Situation war, aber wir sind da natürlich vom technischen Team her ziemlich gut vorbereitet. Es sind Profis, vor denen ich meinen Hut sehe und wo ich wirklich einen unheimlichen Respekt habe, was die Jungs da leisten. Und toi, 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 wir kriegen das hin. Es gab mal beim Greenfield in Interlaken vor ein paar Jahren ein Hagelgewitter, da als die Toten Hosen gerade spielen wollten, die mussten 2 Stunden warten. Da reden wir jedes Mal davon, wenn wir uns treffen, weil es so in den Bergen, in den Schweizer Bergen, wenn es da runterkommt und sowas, hat wirklich die Welt noch nicht gesehen gehabt. System of a Down konnten gar nicht mehr spielen. Die Hosen haben es dann irgendwann gebracht. Aber es ist natürlich dann auch so, dieses Erlebnis, wenn dann mit 2-stündiger Verspätung, gerade nach so einem Gewitter, die Hosen dann auf die Bühne gehen und die ersten Töne über die Anlage kommen und die 25.000 Leute jubeln, das ist natürlich auch ein Erlebnis, das muss man erstmal mitgemacht haben, das ist toll.
Emotionalisiert quasi. Apropos, ich würde mal ins Auditorium schauen, ob es irgendwelche Wortmeldungen, Fragen oder ähnliches gibt. Ich sehe ein Schweigen und fragende Gesichter. Dann würde ich mal gerne den zweiten Einspieler von Free FM laufen lassen, die in der Ulmer Innenstadt unterwegs waren und sich ein bisschen umgehört haben zum Thema Festivals.
Was spricht gegen Festivals?
Die Zeiten mit den ganzen Besoffenen muss ich nicht haben. Ja, das ist immer sehr teuer.
Und seit dem Vorfall mit dieser Love Parade macht es einen angsteinflößenden Eindruck, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind. Ja, also es muss wenn dann geordnet sein.
Das Gemische gefällt mir nicht. Wenn also auf dem Metal-Festival Kool Chakandela auftritt und Xavier Naidoo, dann ist das...
Was ist euch positiv und negativ aufgefallen?
Also positiv ist halt die Stimmung, aber die Menschenmassen und alles und immer danach die Betrunkenen und Bierduschen kriegt man dann ab und so, also das ist nicht so toll.
Mir hat es einfach nur Spaß gemacht. Vielleicht das Negative war immer das Wetter, aber sonst hat es gepasst.
Man sucht sich das ja raus, welche Musik man gern will und dann hat man meistens auch viel Spaß.
Dass zum Beispiel eine Band kurzfristig abgesagt hat.
Negative fand ich, dass halt viele gemeint haben, das ist ein Festival zum sinnloses Saufen.
Negativ fand ich, weil es einfach teuer war, man ja einfach nichts mit reinnehmen darf, nicht mal was zu essen oder irgendwas.
Also alles war so teuer, Getränke, Essen, oh mein Gott, muss man wahrscheinlich eingehen, wenn man auf ein Konzert geht.
Und je nach Festival ändert sich halt die Stimmung auch. Also es gibt auch schönere, wo wirklich jeder gut drauf ist, niemand irgendwie Stress macht und es gibt auch das Gegenteil.
Früher ist man zum Festival gefahren wegen der Musik und heute eigentlich mehr, um da zu sein, habe ich den Eindruck so ein bisschen.
Ja, Lars, Frage an dich. Ihr seid ja quasi jetzt wirklich schon, also mehr als eine Ulmer Institution. Trotzdem, man hört ja irgendwie, Leute äußern sich positiv, negativ über Festivals. Inwiefern habt ihr, bietet ihr Platz für Feedback? Inwiefern nehmt ihr das auf? Inwiefern guckt ihr so, was sagen die Leute und wie können wir eventuell uns noch verbessern?
Naja, das ist schon ein großer Teil bei uns, wobei das Feedback ja ganz viel auch, wir haben ja viel internes Feedback, weil wir einfach 80 Mitarbeiter haben, Ehrenamtliche, die uns natürlich irgendwie am Ende der Spielzeit schon erzählen, was sie gut und schlecht fanden. Und unser Publikum hat auch über Internet und E-Mail und sonstige Möglichkeiten die Möglichkeit, uns zu sagen, was sie gut finden, was sie gerne anders hätten. Bestes Beispiel ist unser Gastrokonzept, was wir, glaube ich, vor 4 Jahren geändert haben, nachdem wir immer verpachtet haben und einfach immer schlechte Erfahrungen damit gemacht haben und auch schlechtes Feedback gekriegt haben.
Okay, also inwiefern Qualität oder?
Qualität, Preis, komplett alles. Also es war eigentlich für uns immer so die Erfahrung, dass die Pächter im ersten Jahr immer Gas gegeben haben und im zweiten Jahr dann versucht haben abzuzocken und das macht halt einfach keinen Spaß und das fällt auf uns als Festival zurück und daher haben wir irgendwann gesagt, wir machen es jetzt selbst, das ist zwar eine Schweinearbeit, weil das alles ehrenamtlich gemacht wird, aber es läuft deutlich besser seitdem und das Feedback ist super und dann machen wir das natürlich weiter. Und so ähnlich geht es beim Programm schon auch, dass wir da auch gucken und hören, was das Publikum hat. Ist allerdings natürlich so, dass wir als Verein nicht zu 100% aufs Publikum hören, weil wir einfach die Philosophie haben, dass wir nur das nach außen vertreten können, wo wir selbst dahinter stehen. Und insofern gucken wir schon ein bisschen, was wir wollen.
Bernd, wie ist es bei euch gerade, weil ihr so bunt seid, so vielfältig, da treffen ja bestimmt Millionen von Meinungen irgendwie ein. Wie filtert man das? Was nimmt man für sich selber mit?
Gut, wir zwei, Rainer und ich, haben jetzt noch nicht die großen Donaufesterfahrungen. Wir sind zum ersten Mal dabei, wir haben uns umgehört, wir waren selber schon auf den letzten Donaufesten immer wieder unterwegs. Wir lieben beide Musik und Kultur und dann versuchst du ein bisschen einzufinden in diese neue Kultur, in osteuropäische Musik, in osteuropäische Kunst. Und dann kriegst du schon ein bisschen Gespür dafür, was könnte ankommen, was könnte funktionieren, was gefällt mir selber. Man diskutiert das in der Runde und wir sind eigentlich völlig davon überzeugt, dass wir ein Programm auf die Beine gestellt haben, das den Ulmer und Neu-Ulmern gefallen wird.
Dieter, der Lars hat gerade schon das Thema Gastro-Konzept angesprochen. Wie ist denn das, wenn man jetzt gerade mal Rock am See nimmt, wo ihr ja auch örtlich so ein bisschen begrenzt seid, ihr habt nur gewisse Flächen, die ihr zur Verfügung stellen könnt. Gibt es da Bewerbungen oder sucht ihr die Leute selber aus? Macht ihr euch Gedanken, was bieten wir um die Bands drumherum noch an Rahmenprogrammen? Ist das ein Thema bei euch? Und wenn ja, wie wird das diskutiert?
Dadurch, dass Rock am See ein Tagesfestival ist, wo 7 Bands auftreten, ist es schon ein sehr großer Akzent auf die Musik gelegt. Also da kann man auch mal, könnte man akzeptieren, dass es ein Angebot nicht besonders wäre, wenn wir das vernachlässigen würden, was wir nicht wollen. Ich will, dass jemand, der sich wirklich das Festival anhört und die Musik anhört, dass der sich dann auch zu moderaten Preisen qualitativ gut ernähren kann und versorgen kann und nicht da das Gefühl hat, da wird er abgezockt, weil er in dieser Situation das Festival nicht verlassen kann, um was essen zu gehen und dann nicht mehr reinkommt. Also das will ich nicht ausnützen. Und mit den Leuten, mit denen wir da arbeiten, machen wir das in der Regel seit vielen Jahren und wir achten da bei jedem Festival drauf, dass das Angebot vielfältig ist und dass die Preise moderat sind.
Stefan, wie läuft das bei euch? Gerade beim sehr jungen Zielpublikum macht man sich da Gedanken irgendwie, stellen wir einen Veganer-Stand hin, um es jetzt mal ganz polemisch auszudrücken, oder wie geht ihr da vor, wenn ihr auswählt, was ihr auf dem Gelände haben wollt und was nicht?
Ja, eine Sache ist bei uns eigentlich immer schon relativ fix, und zwar das ist der Verkauf für sämtliche Fleischwaren, weil wir hier einen Deal bezüglich dem Catering haben. Also man muss bei uns auch sagen, dass wir das ganze Festival sowieso nur finanzieren können, weil wir viele Partner haben, die uns stark entgegenkommen, was die Preise betrifft. Da gehört zum Beispiel eben hier auch eine örtliche Metzgerei dazu, die eben uns wirklich für quasi umsonst große Mengen an, du kannst das beurteilen, ich komme nie dazu, Catering zu essen, du warst bei uns schon Backstage, müsste eigentlich ganz lecker sein.
Ich habe mich auch nur Backstage bedient, genau.
Ich komme nie dazu, da was zu essen vom eigenen Catering, aber das klappt ganz gut. Und sonst haben wir eben ein paar Bewerberverstände, die laufen manchmal über den Stadtjugendring, manchmal direkt über uns. Und wir schauen halt, dass es jetzt nicht gleiche Sachen gibt, weil unsere Partner sollen natürlich auch selber finanziell zufrieden sein am Ende. Ja, so kommen, also wir haben ja 1.000 bis 1.500 Besucher, dann brauchen wir jetzt nicht so viele Stände. Dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal 3. Das Konsumverhalten der Jüngeren ist jetzt nicht sonderlich hoch. Die waren jetzt dann auch bis auf Fleisch jetzt nicht so zufrieden dieses Jahr. Wobei man dann auch wieder mit uns reden kann, was zum Beispiel Standgebühr oder sowas betrifft. Da sind wir dann schon ein bisschen flexibel. Wir wollen ja guten Draht zu unseren Partnern. Was überhaupt nicht funktioniert, was wir aber auch nicht einkalkulieren, ist natürlich die Bar, weil bei primär unter 18-Jährigen geht einfach nichts. Also wir hatten letztes Jahr das Glück, dass sehr viele Volljährige da waren, die auch, nachdem wir die Abrechnung gemacht haben, scheinbar ziemlich trinkfest waren, hatten wir das Glück, dass wir dann auch wirklich mal ein ordentliches Plus hatten, aber dieses Jahr war es wieder eher überschaubar, was an der Bar ging, sehr zum Leidwesen unserer Partner dort.
Also ihr habt quasi eure Catering-Kompetenz in Sachen Fleisch, wie ich gehört habe. Muss ich mir merken. Michael, Thema Werbung. Hier, wenn man so durch Ulm fährt, sieht man, dass selbst Festivals, die ich jetzt mal nicht als regional bezeichnen würde, wie das Taubertal, das dazu darüber hinaus schon ausverkauft ist, auch in Ulm plakatiert, Rock am See sowieso, die ganzen Festivals aus der Umgebung auch. Wie setzt man sich da durch? Beziehungsweise ist ja schon eine Problematik auch geworden, dass es so viele Veranstaltungen gibt. Wie kommt man da überhaupt noch drüber?
Ja, zum einen ist natürlich schon Obschießen-Festival hat einen Namen, da ist jetzt, sage ich mal, relativ einfach, sage ich mal, Werbung zu machen. Klar, es hat einen gewissen Stamm an Besuchern, die jedes Jahr kommen. Man kriegt es auch immer mit, dass sie sagen, okay, machen ein Event. Leute, die auch weiter weg wohnen, Hamburg oder Berlin, die sagen, hey, wir fahren einmal im Jahr zurück in die Heimat, gucken wir, wann Obstschieß ist und da gehen wir dann hin. Klar, und dann eben die normale Werbung, Plakate, Newsletter verschicken, die Festival-Guides anzeigen. Also muss schon irgendwie das volle Programm abschöpfen. Man sieht es ja alleine so, wenn man sich den Festival-Guide anschaut, also nicht den lokalen, sondern der Festival-Guide vom Intro-Magazin, das war ja früher irgendwie so ein dünnes Heftchen mit 40 Seiten, und wenn man es jetzt anschaut mit 350 Seiten und da sind nicht mal alle Festivals drin, also das muss man schauen, also es gibt so einen riesen Markt, die Festival-Geschichte, und irgendwie jedes Jahr kommen, glaube ich, 2000 gefühlt dazu. Und da ist natürlich schon wichtig, dass du eben auch präsent bist mit dementsprechend Werbung, Anzeigen, Flyer.
Ja. Lars, wie handhabt ihr das? Ihr habt die Besonderheit, dass ihr sehr, sehr spät erst in den Vorverkauf geht. Nutzt ihr das, um intensiv davor Werbung zu machen, oder startet ihr quasi auch erst mit dem Vorverkauf so richtig?
Ja, es hat sich in den letzten Jahren schon sehr verändert. Als ich herkam, war das Zelt ja noch so ein bisschen allein. Quasi, und das hat man dann auch gemerkt, die Leute haben quasi schon gewartet, dass das Programm rauskommt, und die Schlange am ersten Vorverkaufstag war immens, also das haben wir schon heute auch teilweise noch, aber nicht mehr so extrem wie in den ersten Jahren, aber dadurch, dass es einfach jetzt deutlich mehr Anbieter hier gibt in der Stadt und um die Stadt herum, und dadurch, dass sich auch mit dem Internet alles komplett verändert hat und immer noch verändert, ist das auch bei uns deutlich aufgeweicht. Wir gehen früher in die Werbung, kündigen früher Bands an, die bestätigt sind, und sagen dann aber nur trotzdem, der Vorverkauf beginnt erst im Mai. Es gibt dann auch Agenturen, die sich beschweren und sagen, das ist aber, machen wir nicht mit, ihr könnt erst bestätigen, wenn ihr auch in Verkauf geht, aber das ist bisher noch die Ausnahme.
Hat das einen bestimmten Grund?
Die haben Angst, dass ihnen das Publikum, dass die Leute dann bei ihnen ständig anrufen und fragen, wo gibt's Karten? Was unsere Erfahrung ist, was nicht passiert, weil die Ulmer sind einfach drauf getrimmt, dass am 4. Mai oder Anfang Mai der Zeltverkauf losgeht, und vorher halten sie eigentlich relativ still. Das ist ganz angenehm eigentlich.
Dieter, an dich die Frage, ihr seid ja also mit dem Southside schon ausverkauft, Rock am See ist sicher auf dem Weg dahin, du hast uns vorher auch ein sehr schönes Plakat gezeigt, das künstlerisch enorm wertvoll ist, was normalerweise heißt, man verkauft nichts, in dem Fall ist es eher andersrum. Plakatiert ihr aus Imagegründen, plakatiert ihr aus Verpflichtungen gegenüber Sponsoren oder Dritten, wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt verschiedene Wege, die zu diesem Ziel führen. Also beim Southside haben wir zum zweiten Mal in Folge überhaupt kein Plakat produziert, weil wir, wie die Kollegen ja auch festgestellt haben, das Publikum ist interessiert, die gehen ins Internet, die bestellen sich ihre Tickets, wenn das Programm rauskommt oder der Vorverkauf beginnt, und die eben diese Tausende von Leuten, die ein Ticket haben, die freuen sich jetzt seit 4 Wochen, seit wir ausverkauft sind. Es braucht nicht mehr diese massive Art von Plakatwerbung. Für Rock am See ist es so eine Reminiszenz auch, weil ich gerne ein schönes Plakat habe als Begleitung für das Programm. Wir werden, also im Moment sprechen wir darüber, ob wir noch ein Plakat in Siebdruck, im Siebdruckverfahren, 150 Plakate nummeriert vom Grafiker, die werden wir versteigern oder verkaufen für einen guten Zweck, einfach um das Künstlerische von der Geschichte noch hervorzuheben. Und was ich zum Zelt sagen muss, wir machen ja in Freiburg das ZMF, ein Zeltfestival, da gehe ich jetzt davon ab, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt den Vorverkauf eröffnet, sondern ich habe jetzt seit 2 Jahren gemerkt, dass ich mich wohler fühle, so wie ich einen Künstler bestätigt habe, gehe ich damit raus. Dann entzerrt sich das ein bisschen, aber ich habe auch Verständnis für dieses Vorgehen, dass man sagt, ab 4. Mai geht dann alles raus. Ich finde, man überfordert das Publikum dann, weil die dann für ewig lang, wie viel, 6 Wochen Programm oder wie lange seid ihr?
7 Wochen.
Ja, die Tickets dann kaufen müssen, wenn man schon ab 1. Dezember schon die ersten 4 Konzerte rausgeht. Aber das muss jeder machen, wie es sinnvoll
ist. Ja, es ist bei uns auch ein bisschen der ehrenamtlichen Struktur geschuldet, dass wir das vom Handling gar nicht so richtig hinkriegen, viel früher in Vorverkauf zu gehen.
Bernd, du zählst ja schon zwar zur Riege der erfahrenen Veranstalter hier im Umkreis. Wie ist so dein Erfahrungswert? Gibt es, also sprechen sich die Festivals hier im Umkreis untereinander ab? Gibt es da einen Stammtisch oder gar eine Institution oder so, damit man halt eben Doppelbookings vermeidet zum Beispiel oder nicht aufs gleiche Wochenende geht? Das wird ja meistens sehr langfristig geplant. Wie ist da so der Arbeitsablauf? Oder gibt es überhaupt einen?
Den gibt es natürlich. Also mit dem Ulmer Zelt, speziell mit dem Lars, war es natürlich eine super Kooperation oder Infoaustausch im Vorfeld des Bookings vom Donaufest. Du hast einen Arbeitskreis oder einen Stammtisch angesprochen, den gibt es tatsächlich. Da hinten hängt ein blaues Plakat, Slam It. Das ist das Ergebnis dieser Zusammenarbeit. Da sitzen das Abdera aus Biberach, der Pfleghof in Langenau, das Ulmer Zelt, das Roxy, Zehnstadt Leipheim und wir in Laubheim, wir treffen uns alle 6 Wochen, machen so einen Erfahrungsaustausch und haben überlegt, mal zusammen was zu machen. Und daraus ist diese Poetry Slam entstanden mit 3 Vorausscheidungen in Biberach, Laubheim und Langenau und dem großen Finale hier im Roxy. Und das ist eigentlich schon eine Art Pilotprojekt, dass eigentlich landkreisübergreifend 2 freie Kultureinrichtungen und 2 städtische Kultureinrichtungen miteinander eine Veranstaltungsreihe auf die Beine stellen. Und ich denke auch, das ist für uns ganz arg wichtig und das muss auch die Zukunft, das ist die Zukunft der Kulturarbeit, dass man sich vernetzt, dass man zusammenarbeitet, dass man sich austauscht, auch auf der überregionalen Ebene. Ich denke auch, da kann auch Herr Böß vielleicht mal mit dazu in diese Runde.
Gibt es, also um die Frage aufzugreifen, gibt es das jetzt mit zum Beispiel mit den Lieberbergs dieser Welt für Rock am Ring, Rock im Park, gibt es da einen Austausch oder ist es einfach so, man arbeitet nebeneinander her und guckt, was der andere so auf die Beine stellt?
Es gibt ja gewisse Wochenenden, die traditionell geblockt sind. Als wir vor 13 Jahren das Southside etabliert haben, da hieß es aus Tuttlingen, oh, das ist schlecht, an dem Wochenende ist das Tuttlinger Stadtfest und da ist der Erfolg fragwürdig, weil die Leute ja alle zum Tuttlinger Stadtfest gehen. Es gibt an jedem Wochenende irgendwas, wo Konkurrenz gibt und klar, wenn gerade neue Festivals dann auf den Markt drängen, dann muss man sich im Vorfeld ein bisschen absprechen, aber ich habe jetzt in diesem Jahr das Rock am See vom 25. August auf den 1. September verlegt, weil ich da Green Day die Bestätigung bekommen konnte. Das war mir wichtiger, als zu schauen, ob es da noch irgendwo in der Schweiz oder irgendwo ein Festival gibt. Die Absprache ist manchmal sinnvoller, was die Bands angeht, als das Datum, weil man kann sich orientieren. Ich werde nächstes Jahr ein Open Air machen in Neu-Ulm, wollte ich gerade den Kollegen aus der Region hier sagen. Das Datum ist noch nicht ganz sicher. Es wird im August oder Juni sein, wie es im Moment aussieht. Aber ich würde dann rechtzeitig Bescheid Juni geben. Ja, man kann noch Wünsche vorbringen. Ja.
Wie wäre es denn mit September?
Also hat ja keiner was dagegen. Ich finde das alles gar nicht so problematisch. Mir geht das auch mit der Werbung so. Werbung ist wichtig, ist gar keine Frage. Und natürlich sind wir auch überall präsent. Aber ich glaube, letztendlich leben alle Festivals davon, dass sie sich profilieren. Und das geht nicht über Werbung, sondern das geht übers Programm. Und wenn du ein gutes Programm machst, egal ob du 7 Wochen lang jeden Abend einen Künstler hast oder an einem Tag 20, wenn du ein gutes Programm hast, dann kommen die Leute. Und dann ist auch egal, ob dann nebenher ein Heimatfest oder eine Fußball-WM ist. Das ist, du musst einfach ein gutes Programm haben und du musst ein Programm haben, wo du einfach wirklich dich profilierst und sagst, dafür stehen wir und das sind wir und da stehen wir auch dahinter und dann kommen auch die Leute.
Um den Punkt von dir aufzugreifen, ihr seid ja, also ihr habt mit Gaslight Anthem, Donuts dieses Jahr Bands geholt, wo ich jetzt mal vermuten würde, da ist ein sehr junges Zielpublikum. Wie werdet ihr dem gerecht, dass ihr sowohl den jungen Leuten als auch den vielen Älteren, die zu euch kommen, ein schönes Entertainment und ein schönes Rahmenprogramm bietet, also auch über die Gastro, die du ja schon erwähnt hast? Also, die Frage zielte dahin, ob die Bedürfnisse ähnlich sind oder ob das auseinandergeht.
Naja, also was die Gastro anbetrifft, sind die Bedürfnisse ähnlich. Die Jungen trinken Bier und die Alten auch. Die Jungen vielleicht nicht so viel, und aber bei uns sind ja auch, also jung heißt bei uns, ich sag mal jetzt ab 18, jetzt, da sind wir schon ein bisschen anders als das Donaubeben. Natürlich gibt es auch immer nach unten Abweichungen, aber die gibt es natürlich nach oben auch. Von daher ist das Gastro-Konzept ist darauf ausgerichtet, alle zu bedienen. Und die Gastro funktioniert bei uns ja auch komplett unabhängig vom Programm. Das sind eigentlich zwei völlig unabhängige Geschichten. Das ist ja auch das Besondere beim Zelt. Man zahlt den Eintritt nur fürs Programm. In der Gastro zahlt man gar nichts und kann sich da eine Stunde hinsetzen bei schönem Wetter und vom Programm quasi nichts mitkriegen. Das ist ja auch gewollt von uns. Trotzdem hat es natürlich miteinander zu tun und haben wir auch die Hoffnung, dass die Leute, die draußen sitzen und drinnen was hören, denken, okay, geh doch nochmal rein oder so.
Michael, die Frage an dich. Es gibt eine GEMA-Tarifreform, die nächstes Jahr in Kraft treten soll. Du müsstest mich ein bisschen aufklären als Umsonst- und Draußen-Festival. Wird der GEMA-Tarif, schätze ich jetzt mal, wahrscheinlich niedriger liegen, als es jetzt bei einem Festival mit hohem Eintritt ist. Habt ihr euch schon damit beschäftigt, was dann nächstes Jahr auf euch zukommt und inwiefern wird sich das dann äußern?
Also GEMA-Thematik steht jetzt in den nächsten Tagen bei mir auf der Agenda. Klar, mit Anmeldung und Tarifberechnung. Letztendlich musst du halt deine Daten eintragen. Da geht es jetzt ja nach der Größe von der Veranstaltungsfläche, was natürlich ein bisschen uncool ist für uns. Früher ging es ja nach Besucherzahlen. Es war dann auch ganz okay, wenn man dann mal einen schlechten, muss man im Vorfeld anmelden, auch bezahlen. Und was man kann dann aber auch hinterher korrigieren. Das war dann bei uns immer ganz gut, wenn wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt 5000 Leute angegeben, es waren aber nur zwei da. Dann hast du auch immer wieder was rausbekommen. Das ist dann ganz gut gewesen. Und jetzt die neue Berechnung. Ich habe jetzt mal den Online-Rechner mal angeschmissen vor einiger Zeit. Da macht es jetzt nicht so wirklich viel aus, also was jetzt ist und was es dann in Zukunft wird. Klar, es ist natürlich ein bisschen mehr, es wird nie weniger. Von daher ist es schon ein ordentlicher Batzen, der da nach wie vor bei uns kleben bleibt als Veranstalter, aber da sitzen wir alle im gleichen Boot und das ist halt so, das können wir nicht wegdenken. Oder für die Künstler ist ja auf der einen Seite auch wichtig, also eine zusätzliche Einnahmequelle, wobei ich immer oft sage, eigentlich finde ich es fies, wenn die Künstler spielen ihre eigenen Songs, die sind meistens selber geschrieben und dann musst du dafür auch noch GEMA zahlen. Aber es ist so, wir können es nicht ändern, es gehört zu dem Business dazu und das müssen wir halt hinnehmen.
Aber du bist jetzt weit davon entfernt, in das, ich nenne es mal Geheule mit einzusteigen, dass es überall gibt, dass die GEMA als Abzockerverein 2013 quasi dann übermächtig ist.
Das Obstwiesenfestival, das ist ja auch keine Großraumdisco. Die betrifft es nämlich ja, hauptsächlich.
Ja. Nee, klar. Das ist halt so. Ich meine, da brauche ich mich nicht drüber aufregen oder Gedanken machen. Das gehört dazu, das muss man zahlen. Und ich reg mich über eher eine Bandabsage auf aus irgendeinem dubiosen Grund oder keinem Grund. Da mache ich mir mehr Sorge oder regt es mir ein bisschen mehr auf wie jetzt über die GEMA. Das ist halt so. Ich meine, das gehört zu dem Geschäft dazu, das müssen wir machen. Das können wir auch nicht ändern. Also die haben ja auch eine enorme Macht. Ich sage immer, die GEMA ist schlimmer wie das Finanzamt mittlerweile. Die sind da extrem hinter, auch was die Recherche angeht, mit irgendwelchen Mini-Konzertler, wo 10 Leute da waren, wo sie dann doch daherkommen und die Band ist gar nicht GEMA-pflichtig und dann kriegst du auf einmal ein Schreiben. Klar, musst halt anmelden, das musst du halt machen, das gehört zum Geschäft dazu und da brauchen wir uns nicht drüber aufregen.
Also es sind für mich bei der GEMA irgendwie zwei Sachen, die ich sehe. Das eine ist, ich finde die GEMA total sinnvoll und wichtig, weil da werden halt die Musiker eigentlich ja geschützt und es wird geschützt, dass die halt für ihr Zeug, was sie halt verzapfen, auch wirklich eine Kohle kriegen. Das sollen sie kriegen, finde ich auch absolut in Ordnung. Das muss halt alles im Rahmen bleiben und es darf nicht meiner Meinung nach dahin laufen, dass wenn die Künstler keine Platten mehr verkaufen, weil einfach keine Platten mehr verkauft werden, dass dann komplett alles auf die Veranstalter von Live-Konzerten übertragen wird. Das ist der eine Punkt, der mich halt stört. Und das andere ist, dass diese Künstler natürlich entlohnt werden sollen, das ist gar keine Frage, aber diese interne Staffelung bei der GEMA, dass wenn ich Veranstaltungen mache mit bis zu 1200 Leuten, das heißt Gaslight Anthem ist im Ulmer Zelt schon eine Riesennummer, aber das, was bei der GEMA ausgeschüttet wird, geht zu 90% an Künstler wie Peter Maffay und Scorpions und die muss ich nicht auch noch mitbezahlen, weil die kommen eh nicht zu mir ins Zelt. Und das ist halt der Punkt, den ich bei der GEMA einfach total daneben finde. Also wenn das ein anderes System gäbe, wie das verteilt wird, wäre ich da dafür.
Du sprichst es an, ist es denn, also hat man so das Gefühl, dass sich auch jetzt in, ich werfe mal so Schlagworte wie Piratenpartei und ACTA etc. Hier ins Feld, Hat man denn das Gefühl, dass sich irgendwas ein Gegenpol zur GEMA formiert, oder ist es eigentlich so, dass sie unantastbar sind und für immer die mechanischen Auswertungsrechte auswerten dürfen der Künstler?
Unangreifbar für alle Seiten ist gar nichts, und es ist mehr als nötig, dass man sich Gedanken macht, aber es ist eine verflucht harte Nuss, die wir da oder die man da knacken müsste. Und wenn ihr alle sagt, die GEMA, die ist wichtig und die Künstler sollen bezahlt werden, dann verknüpfen wir da schon zwei Aussagen. Ich sage, es ist absolut richtig, dass die Royalties und dass die Künstler ihre Einnahmen haben sollen, aber ob die GEMA die richtige Institution ist oder ob diese Institution GEMA das in bestem Maße macht, das bezweifle ich manchmal. Und ich sehe halt das Problem, Bernd hat das Stichwort Großraumdisco oder größeren Club schon angesprochen, wenn es beim Obstwiesenfestival dann eben so ist, wie die Tendenz ist, dass dann auch Sponsorengelder GEMA-pflichtig sind und euch damit den Boden unter den Füßen wegziehen, weil das ist ja eure Finanzierung, die ihr habt, und wenn das dann dazu führt, dass ihr das Festival nicht mehr machen könnt, weil die GEMA sagt, Moment mal, wir wollen von euren Sponsorengeldern auch nochmal erst was abhaben, dann wird es fragwürdig, dann ist diese Institution, die zum Schutz der Künstler da ist, führt dazu, dass den Künstlern Auftrittsmöglichkeiten entzogen werden, und dann beißt sich da jemand in den Schwanz, das geht nicht.
Ja, Stefan, der Lars hat es gerade angesprochen, rückläufiger Tonträgermarkt. Hast du das Gefühl, dass das, was weniger an Tonträger verkauft wird, mehr in den Live-Bereich geht, oder wie ist da so deine Erfahrung in den letzten Jahren, weil der Markt wird ja im Tonträgerbereich nicht mehr größer, zumindest jetzt mal auf absehbare Zeit, das geht ja eher sogar in den Streaming-Bereich gerade. Wie ist dein Erfahrungsschatz über die letzten Jahre?
Ja, ich denke mal, Dieter würde es wahrscheinlich eher beurteilen können. Ich von meinem Gefühl, ich war zum Beispiel vom Southside Festival vor über 10 Jahren das erste Mal, da war das noch eine ganz andere Dimension als heute. Also da ist auf jeden Fall eine deutliche Zunahme zu spüren. Was ich denke, ist, dass Musik inzwischen anders wahrgenommen wird. Und zwar als, ja, es ist einfach da und jeder darf es konsumieren und möchte es konsumieren. Und viele wissen einfach auch gar nicht, was da Kosten teilweise dahinter stecken. Also, ich bin jetzt ja die kleinste Veranstaltung hier in der Runde. Wir haben so Leute, die sich wirklich konsequent seit 3 Jahren ein Act wie die Toten Hosen wünschen, weil mit der Argumentation, weil die Open Air 09 oder sowas, wann gab es das, da haben sie doch auch in Ulm gespielt, dann können sie doch auch hier spielen. Dass da aber dann plötzlich 6-stellige Summen mit allem drum und dran im Raum stehen, das sehen die gar nicht. Die nehmen Musik einfach wahr als, ja, das ist da, und eben das Festival auch oftmals nicht wegen der Musik, sondern eher als Event zum eben ein Draufmachen.
Ja, Dieter, die Frage ging indirekt schon an dich. Merkt ihr das?
Ja, also mit den Begehrlichkeiten, das haben wir ja vorher schon gehabt, dass einfach die Leute die Dimension manchmal nicht, aber woher sollen sie es auch kennen? Die Musik ist da, wie du sagtest. Und wir merken schon, dass seit Jahren nur in die Gagen in die eine Richtung gehen, nämlich nach oben, und auch bei Veranstaltertreffen und bei internationalen Konferenzen. Wenn man sich unterhält mit Kollegen europaweit und weltweit, man absurde Zahlen manchmal zu hören bekommt. Und ich kann natürlich auch einen Agent verstehen, der mir sagt, ich habe für dieses Wochenende, für die Band X, für die du mir 200.000 Euro bietest, ein Angebot aus Portugal für 350.000 und ein Angebot aus Skandinavien für 380.000. Ich kann es dir gerne rüberschicken. Was soll ich machen? Kannst du dein Angebot verbessern? Also gut, das sind Probleme, die nicht jede Band hat, dass die Gagen so, aber wir leben natürlich in einem Markt hier in Europa, was Festivals angeht, und die Grenzen sind offen, jede Band kann wo spielen, wo sie sich das vorstellt, und 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, da kann man eine Distanz überwinden, wenn eine Anlage dort steht, und dieser Markt ist sehr wichtig geworden zum Überleben für die Bands, auch mittlere Bands schon, nicht nur die Headliner, und ich denke, das wird sich auch nicht so schnell ändern, weil die Verkäufe tatsächlich drastisch nach unten gegangen sind, was CDs und Einheiten von Musik angeht.
Man muss aber gleichzeitig sagen, dass
Künstler versuchen es natürlich zu kompensieren über den Live-Bereich. Eintrittspreise sind ja auch eben auch durch die Gagenproblematik klar in die Höhe gegangen. Nur ein Großteil des Publikums ist auch nicht unbedingt bereit, das mitzumachen. Also die Beschwerden über den Ticketpreis sind immer massiv. Also
da sind wir an der Grenze angekommen, das glaube ich auch.
Ja.
Also die Ticketpreise wie von den Festivals, die wir veranstalten, da ist meine Parole und das, was ich auch rausgebe, dass wir da nicht selbst, also jedes Jahr einfach automatisch 5 € erhöhen können, sondern dass man das einfach jetzt mal versuchen muss zu halten, egal wie wir das kompensieren. Ich würde, auch wenn es schwerfällt, auch mal drüber nachdenken, auf eine wichtige Band zu verzichten. Es muss dann auch mal so agiert werden. Ob das Publikum so begreift, ist schwierig, aber wir müssen das den Bands und den Agenten und Managern der Bands so auch mal vermitteln, dass wir sagen, nee, wir können nur bis zu dem Punkt gehen.
Aber ist es realistisch, dass man an der Obergrenze bleibt? Weil das GEMA-Thema hatten wir gerade angeschnitten. Wenn das eher teurer wird als günstiger, kann man das wirklich damit auffangen? Bernd, vielleicht an dich die Frage. Ihr arbeitet ja auch mit einem festen Budget und irgendwo muss das ja herkommen.
Ja, wobei wir von vornherein gesagt haben, klar, Neu-Ulm kostet kein Eintritt, die Veranstaltung Neu-Ulm und Donausalon hat eine Obergrenze von 7 € oder 5 € meines Wissens. Und auch die großen Konzerte auf der Roxy-Bühne sind absolut familienfreundlich, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen diesen Weg immer weiter nach oben mit den Preisen nicht mitgehen.
Aber wo zwackt man das dann ab? Also spart man dann am Programm oder Personal irgendwo?
Dann gibt es halt nur 2 Bands auf der Bühne und keine 3. Oder man muss einfach noch ein bisschen mehr nach Sponsoreneinnahmen gucken.
Genau, hier kam gerade ein Einwurf.
Aber kennt niemand diese interessanten Bands, die nicht so teuer sind? Sehr gerne. Ich kenne, also wie ich die Kollegen jetzt einschätze, wären wir die Letzten, die nicht interessante Bands verpflichten, massenhaft interessante Bands verpflichten. Und was würde das Resultat sein? Nach 2 Jahren wäre das Festival tot, weil die Menschen sagen, na, ich habe jetzt mittlerweile gehört, dass die Bands toll war, aber ist halt leider, ich kannte die damals noch nicht.
Ja. Entschuldigung, bitte nochmal.
Bravo.
Ja. Es ist aber auch die Einstellung von den Besuchern, muss man ganz klar sagen. Ich meine, die Leute sind bereit, wenn ein fetter Headliner da ist, auch dieses Geld zu bezahlen. Das muss man einfach sehen. Und wenn ein Festival Eintritt verlangt und es dann eben aus verschiedenen Gründen nicht hinkriegt, den Headliner zu holen, der jetzt irgendwie die Kapazität füllt, dann hat es gleich verkackt. Also dann hat es Pech gehabt im Endeffekt und es wirkt sich drastisch auf die Besucher aus. Und wie gesagt, wenn ein fetter Headliner da ist, dann zahlen die Leute das. Aber gerade bei euch ist es doch so, dass ihr auch mal, also Bands, die jetzt nicht so zwingend auf dem Mainstream sind, sondern eher so im Indie-Bereich und vielleicht eher jetzt von der Specs abgefeiert werden, als jetzt von der Bild-Zeitung. Wie kommt man an diese Bands und sind die wirklich so viel günstiger? Weil, also ich würde jetzt fast behaupten, nee.
Ja, was heißt lustiger? Die sind, also letztendlich machen wir das Programm, worauf wir Lust haben. Oder wo bin ich federführend ich beteiligt und noch ein Kollege, mit dem ich das zusammen mache und mich da abstimme. Und wir machen eigentlich das Programm, wie es uns gefällt und auf die Bands, die wir Bock haben. Klar, letztendlich geht man natürlich dann auch auf die Festivals, wo die Bands sich bewegen. Also gibt es in der Schweiz ein paar, es gibt Barcelona, das Gipfeltreffen der Indie-Bands einmal im Jahr, wo man dann halt mal hinchattet oder sich im Line-Up orientiert. Man erkundigt sich ja natürlich dann schon ziemlich spezifisch. Also man guckt bei Pitchfork oder was bei den All Tomorrow Party spielen und da kann man sich dann orientieren und dementsprechend versucht man dann auch die Bands zu bekommen. Klar, es ist natürlich immer ein Faktor, es sind natürlich viele amerikanische Bands dabei, englische Bands, die müssen dann da sein, da haben wir ja dann nicht den Spielraum irgendwie zu sagen, okay, wir lassen uns jetzt die einfliegen, das funktioniert nicht, weil wir es einfach nicht bezahlen können, aber letztendlich muss man sich dann halt auch in dem Umfeld bewegen, wo man dann eben sein Programm auch dann gerne haben möchte. Weil ich könnte jetzt nicht hergehen und irgendwie vogelwild irgendwelche Balkan-Beats oder die fetten Elektro-DJs buchen, weil da kenne ich mich ja auch dann einfach nicht aus und das spiegelt sich dann natürlich auch im Programm wieder. Also.
Zum Thema Kosten auch noch, Lars, an dich die Frage, du machst das ja jetzt auch schon länger, hat sich, also in den letzten Jahren merkt man ja deutlich, dass die Präsenz von Security insgesamt, Sanitätern etc. schon deutlich zugenommen hat. Ist es so eine Folge von so ich spreche bewusst die Riesenkatastrophen, also sowas wie Roskilde oder auch Love Parade. Spürt ihr sowas im Alltagsgeschäft an den Auflagen?
Nein. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber da ist, glaube ich, das Ulmer Zelt wirklich ein schlechtes Beispiel, weil wir so ein ganz liebes Festival sind und wir haben halt den Vorteil... Das
interessiert ja die Behörden öfter nicht.
Naja, wir haben einfach den Vorteil, dass wir um 8 Uhr anfangen und um 10 Uhr mit dem Programm aufhören und um 12 oder am Wochenende um 1 ist die Gastro zu. Und in der Zeit schaffen es die wenigsten, sich so sehr zuzutrinken, dass sie nicht mehr wissen, was sie machen. Und dann fangen eigentlich erst die Probleme an und die haben wir nicht. Also insofern gibt es bei uns kein großes Sicherheitskonzept. Wir haben keine Security. Wir machen das alles mit ehrenamtlichen Ordnern und fahren damit prima. Und wir haben sogar in der Regel im Zelt noch erlauben wir Flaschen und Gläser. Das kann sich kein anderer Veranstalter mehr leisten. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, bei Gaslight Anthem das erste Mal tatsächlich mit Plastikgläsern gearbeitet, weil wir gedacht haben, aua, das kann vielleicht ins Auge gehen. Im Nachhinein haben wir gesagt, es hätte nicht wirklich sein müssen.
Aber dann die Frage auch an Dieter, der sicher in einer, also größenordnungsmäßig dann mehr Probleme damit wahrscheinlich haben dürfte.
Ja, klar ist diese unglückselige Love Parade nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Die Ergebnisse bekommen wir in Behördensitzungen oft zu hören, aber ich hatte vorher schon mal das Hohelied auf unsere Technik gesungen und ähnlich geht es mir eigentlich auch mit unseren Securities. Es sind erfahrene Leute, wir briefen die, wir sparen nicht an den Leuten, dass sie nicht überfordert sind. Wir haben Szenarien, wir haben einen Plan und ein Sicherheitskonzept, was rechtzeitig erstellt wird und geprüft wird und arbeiten seit vielen Jahren mit Verantwortungsbewussten und mit erfahrenen Leuten zusammen. Und insofern, toi, 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 hoffen wir, dass wir solche Katastrophen, dass das gar nicht auf uns zukommt, obwohl es auch schon mal einen Todesfall im Vorfeld vom Southside gegeben hat, aber nicht aufgrund von
irgendeiner... Das war ein Crew-Mitarbeiter, ne?
Von einem Mitarbeiter, ja, von einem Rotkreuz-Menschen.
Gut, ich gucke noch mal in die Runde. Gibt es noch Anregungen, Kritik, Fragen oder Ähnliches? Nein, ich sehe fast ausnahmslos glückliche Gesichter. Dann bedanke ich mich bei der Runde für die Zeit und das interessante Gespräch. Und ja, den anderen schönen Heimweg und schönen Sonntag noch. Dankeschön.